Ihr Lieben, auch für mich ist es eine Freude, mal wieder bei euch zu sein. Und ich sage jetzt das Predigtthema zum Aufschreiben, aber ich denke, ich werde es im Laufe der Predigt noch ein paar Mal wiederholen. Das Predigtthema lautet das Gebet der Jahrtausende. Und klug wie ihr seid, könnt ihr euch bestimmt schon vorstellen, worum es gehen wird in der Predigt. Was meint ihr? Das Gebet der Jahrtausende. Könnte sein, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das Vaterunser ist allerdings 2000 Jahre alt und ich meine Gebete, die noch älter sind. Und dann können es ja nur die Psalmen sein. Genau. Und so ein wenig inspiriert zu diesem Thema wurde ich vor 14 Tagen, das heißt eigentlich schon ein bisschen früher, zu meiner Ordination bekam ich von meinem lieben Freund Alexander, der katholischer Priester ist in der Diözese Würzburg in irgendeinem Spessartdorf, ein Buch geschenkt, das nur die Psalmen enthielt, mit Kommentaren in der neuen Übersetzung. Und seither lesen wir am Freitagabend immer gemeinsam einen Psalm. Und das Ganze wurde jetzt aufgefrischt und so den letzten Impuls bekam ich vor 14 Tagen. Da habe ich mir einen Auszeittag gegönnt und an einem Seminar teilgenommen, Frauenliturgie, und das Thema waren die Psalmen. Da habe ich gedacht, das klingt spannend, da gehst mal hin. Und wir waren so eine ganz nette Gruppe von Frauen, ich habe mich gewundert, waren doch 20 Leute da, saßen so im Kreis und dann, ich war ganz gespannt, was da rauskommt. Und Ziel war dann am Ende bzw. am Nachmittag gemeinsam einen Gottesdienst zu gestalten. Da war eine sehr schöne, recht moderne und schlichte Kirche auf diesem Gelände. Und da habe ich gedacht, ja, bist ja mal gespannt. Und es fing damit an, dass jeder sich, hatten wir in der Mitte so eine schöne Deko, wie wir das auch von unseren Frauentreffen kennen, wie die Ulrike das auch immer so schön macht, mit Kerzen und Blumen so in der Mitte. Und da waren so kleine Zettelchen drauf. Und da konnte jede sich einen Psalmtext ihrer Wahl auswählen. Und ich habe mir hier ausgewählt, du sorgst für mich wie ein Hirte, nichts wird mir fehlen. Bisschen neuere Übersetzung aus Psalm 23. Und manche, die so ganz mutig waren, wir haben da eine kleine Gesprächsrunde gemacht, warum wir uns das Wort ausgewählt haben und was wir von dem Tag erwarten. Und zwei so ganz mutige haben sich den Psalm 18 gewählt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Auch ein ganz wunderschöner Text. Dass die Psalmen tatsächlich absolut zeitlos und umfassend sind, zeigt auch die Tatsache, dass im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird, lasst in eurer Mitte Psalmen erklingen. Und ich möchte da gerade mal zitieren, den Epheser 5, nach einer neuen Übertragung, Epheser 5, Vers 19, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und so haben die Christen dann, wenn sie Psalmen gebetet haben, diesen Hinweis im Namen Jesu Christi immer dazu gebetet. Und wir haben uns an diesem Psalmentag, wir haben einen relativ einfachen Psalm bekommen, jetzt so vom Aufbau, auch nicht so lang. Und den möchte ich mit euch auch lesen, weil man an diesem Psalm sehr gut sieht, wie Psalmen aufgebaut sind und welche Elemente eigentlich allen Psalmen gemeinsam sind. Psalm 13. Wenn jemand mit aufschlagen möchte, gerne. Psalm 13. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich noch so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind noch über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. An diesem Psalm kann man schön diese vier Elemente erkennen, die fast in jedem Psalm enthalten sind. Die Klage, die Bitte, der Dank und das Lob. Und wir wurden dann in vier Gruppen aufgeteilt und sollten uns anhand dieses Psalms mit diesen Überschriften beschäftigen. Und da habe ich mir so gedacht, also so Dank und Lob ist ja leicht, ne? Und da tendiert man natürlich erstmal hin, dass man sagt, oh, ich gehe in die Positivgruppe, dem Herrn danken, loben, das ist was Tolles. Aber dann habe ich mir so gedacht, nee, ist eigentlich viel spannender und herausfordernder, wenn man sich der Klagegruppe anschließt. Hat die Kursleiterin dann auch gesagt, also das ist spannend, die Klage. Und irgendwie ist es ja leider so in unserem menschlichen Leben, dass dieser Bereich uns fast noch am ehesten entspricht. Und das ist spannend, wie jetzt der Psalmschreiber hier die Klage anbringt. Und das macht er ganz interessant, weil er beklagt sich nicht einfach nur, sondern er kleidet diese Klage in Fragen. Wie lange wirst du mich vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht? Wie lange soll ich noch sorgen? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Und in diesem Klagebereich, da kann man eigentlich alles unterbringen. Und das ist uns sehr nahe oft in unserer Befindlichkeit. Denn es gibt ja jede Menge Probleme, Schwierigkeiten, Nöte. Denkt man nur an die Weltsituation. Da möchte man klagen und sagen, Herr, wie kannst du nur so jemand wie Trump an die Macht bringen? Was ist denn jetzt hier wieder passiert bei uns mit der AfD da in Thüringen? Herr, was ist denn in dieser Welt los? Die Klimakatastrophe, schrecklich. Und die Klage könnten wir dann auch in unser persönliches Leben übertragen und sagen, Herr, warum sieht mein Leben so aus? Warum habe ich Probleme? Warum habe ich jetzt diese Krankheit? Warum geht es mir nicht gut? Warum habe ich Sorgen mit meinen Kindern? Und das ist eigentlich das Schöne, dass man vor dem Herrn alles ausbreiten darf. Und es gibt sogar auch Autoren, Anselm Grün hat da einiges auch drüber geschrieben, das Klagegebet, dem Herrn alles sagen dürfen, ihm alles vor die Füße legen. Auch das, was wir als unangemessen und ungerecht empfinden. Und so ist eigentlich diese Klage in dem Psalmen fast das, was uns so am nächsten steht, was wir so gut verstehen können. Wenn der Psalmschreiber dann sagt, sag mal, lieber Gott, wie kann das sein, dass es den Gottlosen so gut geht und ich, der ich mich so anstrenge, alle Gebote zu halten, nach deinem Wort zu leben, dich im Herzen zu haben, mir geht's schlecht. Eine Ungerechtigkeit universaler Art, die alle Gläubigen zu allen Zeiten beeindruckt hat und im negativen Sinn beeindruckt hat. Oder dann das persönliche Unglück. Herr, meine Feinde, alle Leute, die mir übel wollen, die triumphieren und um mich kümmerst du dich nicht. Also die Klage, denke ich, die können wir gut nachvollziehen. Die entspricht uns ziemlich gut. Und dann kommt die Bitte. Hier in diesem Psalm sagt der Psalmschreiber, schau doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, damit ich nicht sterbe, heißt es ja eigentlich, dass ich nicht im Tod entschlafe. Damit nicht mein Feind, alle Leute, die mir Böses wollen, sich rühmen können, er sei meiner mächtig geworden. Und all meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. und dass ich jetzt vielleicht doch nicht mehr so mutig bin. Das ist die Bitte. Herr, bitte ändere was. Du kannst Dinge verändern. Und vielleicht sage ich jetzt doch den Satz, obwohl der nicht so ganz stubenrein ist, aber ich war so beeindruckt davon. Wir hatten hier im Glaskasten Gebetskreis. Und als wir so gebetet haben, dann hat sie gebetet: Lieber Gott, ich weiß, dass du aus Scheiße Gold machen kannst. Und ich hätte mich wegschmeißen können, ne? Könnt ihr euch vorstellen, aber geht ja nicht beim Beten. Und ich habe mir gedacht, also es ist nicht so ganz stubenrein, aber es stimmt. Der Herr kann wirklich den größten Mist, den größten Käse, die schlimmste Situation verwandeln und Gold draus machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen etwas deftigen Ausdruck. War nur ein Zitat, kam nicht von mir, aber ich habe so für mich gedacht, ja, recht hat sie. Das stimmt wirklich. Der Herr kann aus allem was machen. Der kann alles verwandeln. Und das ist diese Bitte des Psalmisten. Herr, ändere was. Nichtglaubende, habe ich jetzt so einen interessanten Artikel auch wieder gelesen von einer Pfarrerin, die ein sehr schwer krankes Kind hat und beschreibt in einem Interview, wie es ihr damit ergangen ist und wie sich ihr Glaube verändert hat. Von diesem strahlenden zu diesem mutigen und festen und nein, nicht resignieren, der Herr ist da. Und sie sagt, wenn man nicht glaubt, dann ist die Resignation im Vordergrund. Ich denke an einen Kalenderzettel von dem, ich glaube, er lebt schon gar nicht mehr, von dem Kollegen Richter, der immer so wunderbare Kalenderandachten geschrieben hat und der schreibt, der Ungläubige findet sich mit dem Unglück ab. Und der Gläubige weiß, da ist immer noch einer, der kann verwandeln. Der kann aus jedem Mist, aus jedem Käse, aus allem, was passiert, aus jedem Unglück, aus jeder tragischen Situation noch etwas machen. Und das steckt drin in den Psalmbitten. Herr, schaue, erhöre mich, erleuchte mich, mach mich wieder lebendig, gib mir wieder Kraft. Das ist die Bitte. Und dann der Dank. Und es gibt sehr, sehr viele Psalmen, die auch nur Dank ausdrücken, die nicht so diese ganzen vier Elemente beinhalten. Dieser Dank, ich vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Das heißt, hier spricht er in gar nicht expressis verbis aus, den Dank. Da haben wir viele andere Beispiele noch. Aber in ihm ist dieses tiefe Vertrauen. Da ist jemand. Herr, du bist gnädig. Du kümmerst dich um mich. Und am Ende steht dann immer das Lob. Und das ist bei allen Psalmen durchgängig. Auch wenn noch so viel geschimpft, geklagt wird, wenn der Psalmbeter noch so verzweifelt ist, am Ende steht doch immer, er schmeißt nie den lieben Gott weg und den Glauben weg. Er sagt nie, Herr, weil du das jetzt alles getan hast, drum möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Am Ende ist immer doch dieses Urvertrauen. Ich weiß, ich darf klagen, es ist alles da, aber im Grunde weiß ich doch in meinem Herzen, es wird gut ausgehen. Und der Herr hält mich fest. Ich traue darauf, dass du gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du gerne hilfst. Und dann kommt dieser Lobpreisteil und es gibt ganze Lobpreispsalmen, wo wir nur Lobpreis haben. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Der Psalm 13, ein Beispiel dafür, für dieses Gebet der Jahrtausende. Und es sind drei Punkte, die ich sehr faszinierend finde an den Psalmen. Das ist einmal die Zeitlosigkeit, die Schönheit und die Relevanz. Die Zeitlosigkeit, das sagt schon dieser Name, das Gebet der Jahrtausende. Wir wissen, dass über Jahrtausende Menschen diese Psalmgebete gebetet haben. Und zwar nicht nur derjenige, der den Psalm geschrieben hat, sondern damals im Alten Testament die ganze Gemeinde, immer wieder Gläubige in ihrer persönlichen Andacht und bis hinein ins Neue Testament. Und so sind die Psalmen in ihrer Zeitlosigkeit auch ein Bindeglied zwischen Juden und Christen, weil sie diese Zeitlücke überbrücken. Denn die Psalmen wurden genauso von den Christen gebetet. Und deshalb schreibt der Paulus hier auch, hört euch, wo ist es jetzt? Lasst in eurer Mitte Psalmen erklingen, singt und jubelt zum Lob des Herrn. Und wir wissen aus den neutestamentlichen Berichten, dass die Psalmen auch für die neutestamentlichen Christen, für die Urgemeinde ein sehr wichtiges Element waren. Jesus kannte Psalmen, er hat sie immer wieder gebetet und es gibt etliche Situationen in seinem Leben, wo er sich auf die Psalmen bezogen hat, wo er Psalmen zitiert hat. Und auch daran erkennen wir diese Universalität, diese Zeitlosigkeit der Psalmen. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus dem Leben Jesu. Bei seiner Taufe, bei der Leidensvorhersage, beim Einzug in Jerusalem, bei der Kreuzigung, bei der Darlegung der Messiaswürde, sogar im Hinweis auf den Verräter, im Garten Gethsemane, wenn er über seine Messianität gesprochen hat und sogar noch während der Kreuzigung, wo er dann auch sagt, wie der Psalmbeter, ich befehle meinen Geist in deine Hände und bei der Erscheinung des Auferstandenen. Universal, zeitlos, das Gebet der Jahrtausende. Und hier sind Erfahrungen von Menschen niedergelegt, die wir so sehr gut nachvollziehen können, weil doch die Grundprobleme, die menschlichen Grundprobleme über die Jahrtausende immer gleich sind. Die Zeitlosigkeit, die Schönheit und die Kraft der Psalmen. Die Psalmen sind ein Stück Kunst, Dichtung, Poesie. Da hat nicht einfach jemand so was hingeschrieben, was er denkt, nein, in schöne Worte gekleidet, in die Schönheit der Sprache. Und wenn die Übersetzung passend und gut ist, dann kann man das auch in anderen Sprachen erkennen, nicht nur in der Ursprache im Hebräischen. Dann erkennen wir das auch im Deutschen. Bei Luther zum Beispiel, der so kraftvoll übersetzt hat. Aber auch bei modernen Übertragungen. Es gab verschiedene Stilmittel. Ihr wisst vielleicht, dass zum Beispiel der längste Psalm, der 119. Psalm, in der Akrostik geschrieben ist. Das heißt, jede Zeile des Psalms beginnt mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und da geht das ganze Alphabet durch. Und ich denke, das war schon eine dichterische Herausforderung. Der berühmte Parallelismus Membrorum, wenn Sätze wiederholt werden, zum Beispiel dieses Barmherzig ist der Herr, ewiglich währt seine Gnade und dann wird es wiederholt, ja, ewiglich wird seine Gnade. Und das ist eigentlich für die Gläubigen gedacht, diese Wiederholung, dass sie immer wieder daran erinnert werden, dass sie sich einprägen mit diesem Parallelismus. Ich habe mir hier auch ein Beispiel notiert, den Psalm 118. Wo wir das auch sehr schön haben. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und diese Psalmen wurden dann auch im Wechselgesang gesungen, denn es waren auch alles Lieder, die vertont waren. Und dann war die Antwort, es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. So sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Und nochmal die Wiederholung. So sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit in einem Gottesdienst. Das ist was, da wir keine liturgischen Gottesdienste heute mehr haben in den Freikirchen, das ist was, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist. Dieses Psalmbeten miteinander im Gottesdienst. Dieses einer betet vor und die Gemeinde antwortet. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache und gelegentlich zum Beispiel bei Lobpreisgottesdiensten machen wir das ja auch zusammen. Ich finde es sehr schade, dass wir es nicht öfter praktizieren, weil das eine sehr gute Möglichkeit ist, sich Gottes Wort einzuprägen. Also die Psalmen sind Dichtkunst, Poesie, aber sie waren auch Lieder mit dem biblischen Orchester, wie ein Kommentator so schön schreibt, Harfe, Flöte, Horn, Pauke, das ist interessant, ne? Weil es ja Leute gibt, die meinen, Pauke hat im Gottesdienst nichts zu suchen. Posaune, Saitenspiel und bis in die heutige Zeit immer wieder vertont als Lieder. Ihr wisst, in der Musikliteratur, in Musikschatz des Mittelalters schon, aber bis heute, der Barockzeit, werden ganz viele Psalmen vertont. Es gibt Oratorien mit ganz wunderbaren Psalmtexten. Und wir haben auch in unserem Liederbuch sogar einen ganzen Bereich, wo Lieder aus den Psalmen angeboten werden. Also die Schönheit und Kraft der Psalmen. Die Zeitlosigkeit, die Schönheit und Kraft, aber auch die Relevanz bis heute. Für das Leben des Einzelnen, aber auch für den Glauben insgesamt. Und da kommt jetzt etwas hinein, was mir so aufgegangen ist, als ich den Kommentar in meinem Psalmbuch gelesen habe. Diese Relevanz für den Menschen und ganz besonders für den Glaubenden. Einmal, weil er sich wiedergespiegelt fühlt mit den eigenen Problemen und Nöten, aber auch mit den eigenen Erfahrungen, denn Psalmen sind auch Zeugnisse. Und das können wir ja auch bezeugen, dass wir Erfahrungen machen, dass Gott unser Leben wandelt, dass er unsere Gebete erhört. Aber was mir so richtig bewusst wurde, als ich den Kommentar zu diesem Psalmbuch gelesen habe: Gebet der Jahrtausende, Psalmen sind Gebete. Und sie sind in doppeltem Sinn Gebete, weil sie Teil der Bibel sind. Sie gehören zum biblischen Kanon. Das heißt, Psalmen sind auch inspiriertes Wort Gottes. Und der Autor dieses Kommentars, der findet es so faszinierend, dass er sagt, wir können, wenn wir einen Psalm beten, quasi mit Gottes Worten beten. Mit den Worten, die er uns in der Bibel überliefert hat. Und das ist nochmal noch eine ganz andere Bedeutung. Psalmgebete beten, nicht nur als Mensch, der vor Gott tritt, sondern auch ist gleich die Antwort enthalten, Gott, der diese Gebete inspiriert und gegeben hat. Und von daher sind Psalmgebete natürlich schon etwas ganz Besonderes, etwas ganz Lebendiges, ein Teil der Bibel. Und die Frage ist nun, uns ist es ja manchmal ein bisschen fremd, obwohl es auf der anderen Seite doch auch wieder viele gibt, die Psalmen sehr schätzen und sie auch lesen in ihrer persönlichen Andacht. Aber wir fragen uns vielleicht manchmal, ja, wozu ist es gut mit den Psalmen? Und da gibt es ein nettes Geschichterl, was ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Ich habe es auch schon mal gelesen, auch aus diesem Psalmbuch von Kurt Frenz. Da kommt ein junger Gläubiger zu einem Einsiedler in die Wüste und sagt: Vater, geben Sie mir doch mal einen Rat, helfen Sie mir doch mal weiter. Ich bemühe mich, ganz viele Bibeltexte und Psalmen und alles, was ich da lese und die biblischen Geschichten, die möchte ich mir so gern merken. Ich möchte sie mitnehmen. Aber irgendwie habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb, also es bleibt einfach nicht drin. Was kann ich denn machen? Und dann gibt es diese nette Geschichte, wie gesagt, ist nicht ganz unbekannt. Dann sagt der weise Einsiedler zu dem jungen Studenten: Schau her, da ist ein Korb, und da gibt es ihm so einen ganz dreckigen Korb, so einen Weidenkorb. Nimm den mal mit, geh zu dem Fluss, füll ihn voll und dann bringst du mir das Wasser. Und der junge Mann denkt sich, ja, das ist ein komischer Auftrag, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da geht ja das Wasser wieder durch. Aber vielleicht sagt er mir das ja, damit ich ein Wunder erlebe. Also ich will mal drauf vertrauen und ich mache das mal. Und dann ist er tatsächlich hingegangen, ist natürlich wieder alles Wasser unterwegs aus dem Korb raus, ist ja logisch, hat er den Korb gebracht, war wieder nichts drin. Und dann hat der Einsiedler ihn 10-mal, den armen Jungen, 10-mal zur Quelle hin und her geschickt. Und jedes Mal ist dasselbe passiert oder das Gleiche passiert. Und dann sagt er zu dem Jungen, siehst du, das Wasser ist zwar wieder rausgelaufen, aber schau dir mal den Korb an. Wie sieht denn der Korb aus? Und der Korb war blitzeblank und sauber. Ja, und siehst du, so ist das, wenn du dir die Worte Gottes einprägst. Sie gehen durch dich hindurch und sie reinigen dich. Und im Laufe der Zeit wird sicherlich auch etwas davon haften bleiben im Gedächtnis. Ist ein schönes Bild. Und so ist es auch mit den Psalmen, mit allem, was wir von Gottes Wort lesen und aufnehmen. Es geht irgendwie durch uns hindurch und wir sind nicht mehr gleich wie vorher. Es bewirkt etwas in unserem Leben. Und auch wenn wir oft denken, ich habe es ja wieder vergessen und eigentlich hat es doch gar keine richtige Wirkung, im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre werden wir merken, Gottes Wort verwandelt uns. Und so ist es auch mit dem Psalmgebet, dem Gebet der Jahrtausende. Es wird uns verwandeln. Und es ist eine zusätzliche Quelle, zum Beispiel auch des Gebets, mit Psalmen beten, ist eine sehr sinnvolle Sache. Wir sind ja als Freikirchen schon so ausgerüstet, dass wir sagen, ein richtiges Gebet ist nur ein Gebet mit eigenen Worten. Aber wenn wir diese Offenheit haben, dass vielleicht auch mit den Worten eines anderen Menschen gebetet werden kann, noch dazu, wo es ein Bibelwort ist, dann können wir sicherlich auch ganz wunderbare Erfahrungen machen. Denn es gibt Situationen, wo wir selber gar nicht mehr formulieren können. Wo wir entweder zu sehr mit unseren Sorgen beschäftigt sind und unseren Nöten, dass ein Gebet gar nicht mehr geht. Und ich denke da an unsere liebe Freundin Marianne Paulus, die bestimmt noch einige von euch kennen, der sehr schlecht ging in ihrer letzten Zeit dann im Krankenhaus und die sagte, ich konnte nicht mehr beten. Und der Herr hat mir jemand geschickt und der hat dann mit mir gebetet. Und so könnte es auch sein, wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr beten und es ist gerade keiner da, der mit uns und für uns betet. Dann können wir die Psalmen zur Hand nehmen. Dann können wir sagen, Herr, mir fehlen zwar die Worte, aber ich bete mit einem Bibelwort. Mit einem Psalmwort. Und ebenso im Positiven. Manchmal ist es so, dass man so etwas Tolles erlebt hat, dass man gar nicht weiß, wie man es ausdrücken soll und wie man dem Herrn danken soll. Und auch dann besteht die Möglichkeit, sich Texte aus diesen Psalmworten zum Beten zu nehmen. Beten mit den Psalmen. Lesen und meditieren, das kann zu festen Zeiten sein. Es ist interessant, in der Ordenstradition gibt es sehr viele Orden, die mehrmals am Tag Psalmen lesen. Die haben ihre festen Zeiten und dann wird dann so im Laufe der Zeit, werden alle 150 Psalmen durchgelesen, vorgelesen und dann beginnt man wieder von vorne, um es zu meditieren, um sich einzuprägen und es gibt da diesen schönen Begriff, wiederkäuen, immer wieder sprechen, immer wieder einprägen. Und vielleicht wäre das auch eine schöne Sache und eine Herausforderung, mal einen Psalm auswendig zu lernen. Ich habe das erlebt bei einem Bibeltext, der mich so berührt hat, als ich die Bibel aufgeschlagen habe, dass ich mir gedacht habe, den muss ich jetzt auswendig lernen, damit ich ihn in jedem Moment bereit haben kann. Und ich denke, das ist die Erfahrung, wenn wir mit älteren Geschwistern sprechen, damals, als es noch so üblich war mit dem Auswendiglernen, die heute sagen, ich bin so froh, dass ich so einen Schatz an Bibelworten habe, den ich damals auswendig gelernt habe und der mir dann wieder ins Gedächtnis kommt, wenn es schwierig wird. Und wie schön dann diese Worte zu haben, auf die man sich besinnen kann. Durchaus auch ein schönes Wort auswendig lernen. Und ich denke, fast alle von uns kennen den Psalm 23 auswendig. Und ich kann mich erinnern, sehr oft in der Seelsorge, wenn man Kranke besucht, auch wenn man Sterbende besucht, diesen Psalm, den kennt eigentlich jeder, den kann eigentlich jeder mitbeten, der ist so verhaftet. Und ich möchte ihn doch mal lesen und ihr könnt in Gedanken oder wenn ihr wollt auch laut ihn mitsprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Wie oft habe ich das erlebt bei Krankenbesuchen, dass Geschwister sagten, ja, den Text, den kenne ich. Und den haben wir zusammen gebetet. Also durchaus auch auswendig lernen. Und jetzt möchte ich mit euch noch einen ganz kleinen Exkurs gehen, weil mich das sehr beeindruckt hat. Ich habe mir ein Büchlein bestellt vom Advent Verlag. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht auch zu Hause. Psalmberührungen. Und der Kollege Hans-Otto Rehling, den ich noch von der Marienhöhe kenne, Pastor und Hospizseelsorger in unserem Hospiz im Altenheim Uelzen, hat die Psalmen mit ganz wunderbaren Fotos versehen, hat versucht, ihnen eine modernere Sprache zu verleihen. Und das ist unglaublich beeindruckend. Ich bin da jetzt diese Woche wieder so drauf gekommen, denn am Sonntag wird der neue evangelische Regionalbischof, der Nachfolger von Frau Breit-Kesler, der Christian Kopp, in sein Amt eingeführt hier in München. Und wir werden als Freikirche auch ein Glückwunsch- und Segensschreiben abgeben. Und da habe ich mir gedacht, da passt es eigentlich, weil das ist so voll überkonfessionell, die Psalmen. Ich besorge dieses Buch Psalmberührungen und das legen wir dann bei. Und aus diesem Anlass habe ich es gestern mal ein bisschen durchgeblättert und war total begeistert, weil das Problem an diesen Jahrtausende alten Texten kann auch manchmal sein, dass man sich nicht so angesprochen fühlt, dass man sagt, Mensch, die Sprache, ne, gerade für junge Leute, die sagt mir nicht so viel. Und er hat versucht, die Sprache so ein bisschen zu übertragen. Und ich möchte euch einfach mal das eine oder andere Beispiel vorlesen. Ich denke, das trifft sehr gut auch unsere Befindlichkeit immer wieder. Aus dem Psalm 77 zum Beispiel. Ich sehe keinen Ausweg. Ich fühle mich hilflos und ausgeliefert. Dunkle Ängste verfolgen mich bis tief in die Nacht. Meine Nöte wandeln sich allmählich zu Bitten an Gott. In meinen Gedanken öffne ich mich meinem Schöpfer. Seinen Zusagen will ich Vertrauen schenken. Mitten hindurch gehe ich mit dir durch das Meer und durch die Tiefen. Mitten hindurch gehe ich mit dir durch deine Schmerzen und deine Trauer. Mitten hindurch gehe ich mit dir, sagt Gott, durch deine Herausforderungen und deine Ängste. Und dann wächst in mir Gewissheit. Auch wenn ich deine Spur nicht sehe, weiß ich, du bist bei mir. Eine sehr ansprechende, denke ich, und berührende Sprache. Psalm 88, so ähnlich. Die Verzweiflung zerfrisst meine Seele. Am Horizont sehe ich keinen einzigen Hoffnungsschimmer. Mein Leben ist ohne Licht, ohne Zuversicht, ohne Sinn. Der Schmerz überschwemmt mein Leben. Es ist nichts Heiles an mir. Ich bin eine einzige Wunde. Wie soll ich diesen Tag überstehen? Apathisch starre ich vor mich hin. Ich kann nicht mehr. Gib mir doch endlich einen Lichtblick. Zeig mir einen Stern am Nachthimmel. Schenke du mir einen winzigen Funken Hoffnung. Und er schreibt dann in Psalm 94 nur einen Ausschnitt: Da berührt mich deine Liebe, unmerklich sanft und einfühlsam. Erst allmählich spüre ich deine Anwesenheit. Du umfängst mich, mein Herz kommt zur Ruhe. Du stärkst mich und gibst mir neuen Halt. Dein Trost richtet mich auf. Ich möchte euch ermutigen, euch vielleicht wieder erneut und verstärkt diesem Gebet der Jahrtausende zuzuwenden, diesen Schatz zu nutzen. Und wenn es nur einfach so ist, wenn man am Sabbatnachmittag ein bisschen Zeit hat, dass man sich dann mal die Psalmbücher nimmt und sagt, ich lese mal so vor mich hin, ganz ohne Anstrengung. Ich lasse mich mal berühren, ich lasse mich mal ansprechen von diesen Worten. Oder vielleicht auch zu festen Zeiten. Da lese ich immer ein Psalmwort. Es ist ein ganz großer Schatz, den uns der Herr damit gemacht hat. Und ich möchte enden und mit euch den letzten Psalm beten, den Psalm 150, auch schön kurz. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen. Lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, nachher am Ausgang dürft ihr euch ein Psalmkärtchen noch mitnehmen, einen Psalmtext für euch. Und ich möchte euch segnen mit Worten aus Psalm 121. Gottes Gegenwart sei bei dir. Der Ich Bin Da, Gott, segne dich. Gott segne deinen Lebensweg, den Zauber der Anfänge und die Schlussakkorde. Er segne deinen Tag unter den kräftigen Strahlen der Mittagssonne und im blassen Licht des aufgehenden Mondes. Er segne deine Gedanken, die sorgenvollen Überlegungen und deinen guten Mut. Er segne deinen Glauben, die bohrenden Fragen und die klärenden Antworten. Er segne dein Herz, die bewegende Leidenschaft und dein Ruhen in Gott. Mögen so alle Anteile deines Lebens in der segnenden Gegenwart Gottes stehen. Gott segne deinen Ausgang und Eingang in Ewigkeit. Amen.